Rune redet, der Reality-Podcast.
Schon Wiglaf Droste schrieb, Medien ist ein Anagramm von Meiden. Siehst und hörst du dennoch hin, so wirst du leiden. Wie recht er hat. Leute, was ist hier los? Spitzenpolitiker gehen sich gegenseitig an die Gurgel, die Straßen sind voll mit Demonstrierenden, beim RTL läuft das Dschungelcamp und in der Nähe von Dresden wird ein leichtes Erdbeben gemessen. Hui, wir haben viel aufzuarbeiten. Aber der Reihe nach, hier bei
Rune redet, der Reality-Podcast.
Es ist Dschungelzeit. RTL hat wieder Stars in den Busch gesperrt in Australien, ja, und hält mit Kameras drauf, genau. In Staffel 18, da ist wieder ein bunter Blumenstrauß an sogenannten Prominenten im Einsatz. Also, ich sag mal, mangelnde Diversität, die kann man RTL auf keinen Fall vorwerfen. Ja, die Sendung, die polarisiert. Ich glaube, entweder man mag das oder man verachtet das. Und ich gebe zu, ich guck's gerne. Auch wenn nicht mehr mit der Begeisterung wie bei den ersten Staffeln. Ich war da anfangs immer total fasziniert, was für krasse Aufgaben sich die Produzenten ausgedacht hatten und erstaunte immer wieder, wie Kandidaten scheinbar über sich selbst hinauswuchsen. Ne? Und ja, also klar, man muss das alles mit Vorsicht genießen. Ne? Wir bekommen ja immer nur einen Auszug von dem, was da wirklich passiert. Und der ist dann auch noch so zusammengeschnitten, dass es für die Zuschauer unterhaltend ist. Und natürlich manipulieren die Redakteure die Kandidaten da auch in den Interviews, damit die sich dann irgendwann an die Gurgel gehen oder vor laufender Kameras emotional zusammenbrechen. Ja, dazu übrigens ein TV-Tipp, Unreal. Das ist eine Serie, die aufzeigt, wie Redakteure von so einem Reality-TV-Format, das erinnert an den Bachelor, durch Manipulation der Kandidatinnen die krassesten Emotionsausbrüche erzeugen können. Und naja, gleichzeitig zeigt die Serie halt auch die Wirklichkeit von so einem kommerziell agierenden Filmset. Super spannend, schaut da mal rein. Ja, was macht jetzt meine Begeisterung für die Dschungelsendung so aus? Und warum ist die nachgelassen im Laufe der Zeit? Wie gesagt, ich finde die Aufgaben da total krass, finde das spannend, was Menschen da alles tun. Gleichzeitig ist es aber über die Jahre auch immer wieder das Gleiche. Da ist wenig Abwechslung drin. Und ich kenne auch immer weniger der Kandidaten, muss ich echt zugeben. Bin aber trotzdem immer noch fasziniert, dass auch in den letzten 17 Staffeln immer wieder Menschen dabei sind, die offensichtlich überhaupt keine Ahnung von diesem Format haben und sich wundern, dass sie wirklich im Dschungel schlafen und wirklich richtig eklige, blöde Prüfungen ablegen müssen. Erstaunlich. Natürlich geht's auch in den sozialen Medien heiß her, ne? Klar, die Teilnehmenden, die wollen bekannter werden, mehr Reichweite erzielen und Folgeaufträge generieren oder raus aus den Schulden. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die fluten die Kommentarspalten bei TikTok, Instagram und Co. mit Zuspruch, Motivation, Erstaunen, aber auch Abscheu und Hass. Ja, das bringt mich zum nächsten Thema. Was passiert denn hier gerade in Deutschland? Wie gehen wir eigentlich in Debatten miteinander um? Wie kommunizieren wir miteinander? Ich hole mal ein bisschen aus. Ne? Ich habe früher ja auch zu den Menschen gehört, die ihr Leben in den sozialen Medien geteilt haben. Essen beim Italiener, zack, Foto von der Pizza, ab zu Facebook, Hashtag Foodporn. Tag im Freizeitpark, Foto von der Achterbahn, ab zu Instagram, Hashtag Adrenalin. Urlaub, Video vom Strand für den WhatsApp-Status, Hashtag Beachlife. Ja, alle möglichen Fragmente meines Lebens landeten bei Facebook, Instagram und Co. Warum? Keine Ahnung. Ja, vermutlich habe ich mich einfach der Masse angeschlossen und einfach getan, was alle taten. Na, schön, das unfassbar tolle Leben mit ausschließlich glücklichen und positiven Momenten in den sozialen Medien teilen. Macht ja irgendwie jeder in dieser Social-Media-Bubble. Ja, aber irgendwann da wendete sich das Blatt. Wurde mir irgendwie alles zu blöd und ich habe gemerkt, wie viel Zeit echt dieser ganze Kram kostet. Na, neben den eigenen Bildern, Stories, Reels und wie das alles heißt, wollte man auch noch ziellos den Content von anderen Menschen konsumieren, ja. Und die Zeitverschwendung, die sollte also aufhören, deswegen löschte ich erstmal mein Facebook-Profil und bei Instagram hatte ich den Plan, nur noch zu konsumieren, wie man so schön sagt, ne? Aber ja, auch das nahm weiter extrem viel Zeit in Anspruch und es gab mir irgendwie auch nicht so viel. Also habe ich auch meinen Instagram-Account gelöscht. Naja, und jetzt, seitdem ich diesen Podcast mache, ja, da habe ich mir natürlich auch wieder einen Instagram-Account registriert. War irgendwie geht's ja dann doch nicht ohne. Und lustig, das war genau an dem Tag, an dem Mark Zuckerberg angekündigt hat, Faktenchecks abzuschaffen. Ja, aber das ist ein anderes Thema. In den letzten Monaten habe ich mir angewöhnt, nicht nur Artikel auf Nachrichtenportalen zu lesen, sondern auch intensiv durch die Kommentarspalten zu klicken. Und das mache ich jetzt auch total gerne bei Instagram. Ja, und wisst ihr, was mir dazu einfällt? Habt ihr sie noch alle? Was geht denn da? Entwickelt mal Hemmungen. Es geht ja echt nichts darüber, leidenschaftlich zu diskutieren und über was man auch immer veröffentlicht, seine Meinung zu äußern oder was andere veröffentlichen, zu kommentieren. Und ich muss aber auch dann die anderen Meinungen aushalten können, die ich da lese. Ne? Und dann darf ich nicht gleich beleidigend werden oder sogar mit Mord drohen. Was passiert da? Ja, insbesondere in der politischen Auseinandersetzung, da geht es immer häufiger um menschenverachtende, dumme Hetze und Drohungen. Das reicht vom sich ständig wiederholenden und inzwischen auch echt ausgelutschten »Der Kinderbuchautor hat doch keine Ahnung von Wirtschaft« über »Remigration ist voll super« bis hin zu Morddrohungen. Ja, Ricarda Lang von den Grünen, die spricht in der Sendung »Hart aber fair« vom 2. Dezember 2024 genau über dieses Thema. Und berichtet, was die sich so alles anhören muss und was man hier schreibt.
Und ich finde erstmal als Politikerin, die ja durchaus auch mal eine kontroverse Meinung vertritt, in der Öffentlichkeit steht, ist es auch in Ordnung, einiges aushalten zu müssen. Also wenn mich jemand als dämlich bezeichnet, wenn mich jemand als doof bezeichnet, ja mei, damit kann ich ganz gut leben. Aber wenn dir jemand schreibt, du fettes Miststück, ich will dich in meinem Keller aufhängen, halb tot prügeln und dann zuschauen, wie du ausblutest, dann finde ich, ist das was, daran muss sich niemand gewöhnen müssen und das sollte auch niemand aushalten müssen.
Wie viel Dummheit und Hass auf sich selbst muss man eigentlich in sich tragen, um so einen Mist zu schreiben? Das hat auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Achtet auf die Sprache. Dazu kommen wir gleich nochmal. Die Debatten und der Meinungsaustausch, die verrohen irgendwie immer mehr. Und es werden immer häufiger Grenzen überschritten. Ich habe mich gefragt, ist das ein neues Phänomen oder gibt's das schon länger, dass wir alle so durchdrehen? Ja, und meine Meinung, die ist jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen, Hass und Hetze, insbesondere gegenüber Minderheiten, die gibt es schon unglaublich lange. Im Zeitalter von Instagram und Co. wird's einfach nur schneller sichtbar und verbreitet sich viel weiter. Dazu kommt, dass wir so eine rechtspopulistische Strömung haben, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Gerade letzte Woche im Deutschen Bundestag, da sind wir Zeuge geworden, wie sich die CDU-CSU um Friedrich Merz mit Stimmen der AfD eine Mehrheit für einen Entschließungsantrag zur Migrationspolitik gesichert hat. Ja, Merz sagte, er will all in gehen. Lieber Herr Merz, haben Sie sie noch alle? Das Heranziehen einer Pokerfloskel, also all in gehen, zeigt für mich eine glasklare Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Land, das der Herr Merz als Kanzler regieren möchte. Also wenn das seine Art von Politik ist, ja, dann gute Nacht. Ein möglicher Kanzler, der die Zukunft einer Volkswirtschaft wie Deutschland zum Pokerspiel erklärt und unser Land um Haus und Hof spielen will? Erschreckend. Auch erschreckend, was für Fähnchen im Wind die Union da gerade ist. Also das ist wirklich kategorisch ausgeschlossen, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD stattfindet. Das wurde bei jeder Gelegenheit öffentlich gesagt. Und dann holt man sich die Mehrheit für so einen Augenwischerei-Antrag, der nichts an der aktuellen Migrationspolitik ändern wird, mit den Stimmen der AfD. Also es hilft da auch nichts, die Wahrheit sich so zurechtzulegen, wie sie gerade gebraucht wird.
Ich lasse mich von dem, was wir für richtig halten, nicht mehr davon abbringen, es in den Deutschen Bundestag einzubringen, nur weil die Falschen es auch für richtig halten. Es wird nicht deshalb falsch, weil es die Falschen für richtig halten. Ich mache das, was wir in der Sache für notwendig und für angezeigt halten in dieser für uns außergewöhnlich schwierigen Situation in Deutschland.
Ja, und genau da liegt für mich auch das wirkliche Problem. Die Doppelzüngigkeit der Union und des Friedrich Merz. Ich kann nicht bei einem Antrag sagen, naja, da haben jetzt zwar die Falschen zugestimmt, aber das ist ja in der Sache richtig. Und dann für die Wahl zum Bundeskanzler gilt was anderes. Merz sagt, wir machen in der Unionsfraktion das, was wir in der Sache für richtig halten. Ja, anders ausgedrückt, man hält es in der Sache für richtig, Friedrich Merz zum Kanzler zu wählen und das dann auch mit den Stimmen der AfD. Denn wenn das Argument beim Besorgen von Mehrheiten von solchen Anträgen und Gesetzesentwürfen gilt, dann ist das doch bei der Wahl zum Kanzler nicht anders, oder? Oder gilt da was anderes? Das widerspricht sich doch. Das ist zweierlei Maß, mit dem gemessen wird. Und für die Wählerinnen und Wähler ist das maximal intransparent und nach meinem Verständnis damit unwählbar. Dieses Hin- und Hergerudere von Unionspolitikern wie Carsten Linnemann und Friedrich Merz in Interviews, wie sie sich da wie die Aale um die unangenehmen Fragen winden.
Soll ich mich davon abhängig machen, ob die AfD zustimmt, was wir für richtig halten? Das hätten die Sozialdemokraten und die Grünen gerne, die mit ihrer Politik schon längst in Deutschland die Mehrheit verloren haben. Ich mache mich davon nicht abhängig. Wir machen in der Unionsfraktion das, was wir in der Sache für richtig halten. Und wenn die AfD zustimmt, dann stimmt sie zu. Wenn sie nicht zustimmt, soll sie es bleiben lassen.
Erinnert ihr euch noch an den Aufschrei in Sachsen im Jahr 2020? Da hat sich der FDP-Mann Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Ja, und das führte in Thüringen zu einer Regierungskrise. Und im Februar stehen wir mit der Bundestagswahl genau vor diesem Problem. Mit den aktuellen Umfragewerten und dem, sagen wir mal, suboptimalen Verhalten der Union wird es für die doch schwierig, stabile Mehrheiten zu finden. Und wer glaubt, dass die AfD das nicht nutzen wird, um Aufmerksamkeit zu bekommen und andere Parteien fortzuführen, der hat seinen Beruf verfehlt. Was tun die Strategen im Konrad-Adenauer-Haus und Willy-Brandt-Haus den ganzen Tag? Zitat von Friedrich Merz im Dezember 2021. Die Landesverbände, vor allem im Osten, bekommen von uns eine glasklare Ansage. Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Ja. Das wären dann jetzt 187 Ausschlussverfahren allein für den Entschließungsantrag, der da im Bundestag durchgegangen ist. Haben wir noch nicht gesehen. Ja, und unser aktueller Kanzler, ja, Olaf Scholz, der muss erstmal nachdenken. Aber in der Sendung Maischberger vom 29. Januar 2025, da findet der Herr Scholz klare Worte für das Verhalten von Friedrich Merz und was sagt der Herr Scholz da?
Ich habe mir das nicht leicht gemacht, diese klaren Worte zu finden. Angesichts der vorherigen Ankündigung, exakt nicht zu tun, was heute passiert ist, kann man nicht mehr darauf vertrauen, dass das, was jetzt angekündigt wurde, auch dann nicht gilt. Dann gelten würde, wenn es drauf ankäme.
Bei klare Worte war ich raus. Ein Pokerspieler und ein Phrasendrescher ringen um das Amt des Kanzlers. Das ist ohne Worte. Und noch wichtiger, ein wirklich abscheuliches Attentat, die Morde in Aschaffenburg, die zu instrumentalisieren, um sich eine Mehrheit für einen Antrag mit Stimmen aus dem ganz rechten Lager zu verschaffen, einen Entschließungsantrag, ja, nicht rechtlich bindendes Instrument, das ist lediglich auffordernder Charakter, das hat null Bedeutung. Und Friedrich Merz möchte die Union jetzt plötzlich als Partei für Recht und Ordnung darstellen. Das Ergebnis ist die große Bühne für die Rechten.
Das ist wahrlich ein historischer Moment. Herr Merz, Sie haben geholfen, den hervorzubringen. In allen westlichen Ländern gibt es diese Gegenbewegung gegen den linksgrünen Mainstream. In USA mit Trump, in Italien mit Meloni, in den Niederlanden mit Wilders, in Österreich mit Kickel, überall in allen westlichen Ländern. Und jetzt eben auch in Deutschland. Das ist eine breite Bewegung des Bürgertums in allen westlichen Ländern. Die ist heute und hier in Deutschland auch angekommen. Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt was Neues. Und das führen wir an. Das führen die neuen Kräfte an. Das sind die Kräfte von der AfD. Sie können folgen, Herr Merz, wenn Sie noch die Kraft dazu haben.
Das war Bernd Baumann von der AfD im Deutschen Bundestag. Nach einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Und das Schlimme ist ja, dass dieser ganze Mist, der gerade abgeht und den Rechten extrem viel Aufschwung verleiht, an der Migrationspolitik in Deutschland keinen Millimeter ändern wird. Sarah Tacke aus der ZDF-Rechtsredaktion hat das am 30. Januar 2025 bei Maybrit Illner ganz treffend zusammengefasst. Die erklärt nochmal, was ein Entschließungsantrag ist, und sie geht auch auf das Gesetz ein, das die CDU in Sachen Zuwanderungsbegrenzung auf den Weg bringen wollte, womit sie ja letztendlich dann gescheitert ist. Beachtenswert ist auch die Ausführung von Sarah Tacke zu unserem Grundgesetz und wie Verfassungsfeinde versuchen, das zu unterwandern.
Fakt ist, sie haben gestern gemeinsam mit der AfD die Hand gehoben. Und wie wir das nun nennen, ist egal. Das Signal ist entscheidend. Und entscheidend ist auch, wofür sie das getan haben. Gestern, die Abstimmung, war nichts weiter als ein Lippenbekenntnis. Das wird in der Migrationspolitik gar nichts verändern. Das ist eine Absichtserklärung. Das ist nichts. Das hat null Wirkung. Das wird in diesem Land, in der Migrationspolitik, gar nichts verändern. Und was sie morgen vorhaben, ist ein Gesetz. Aber ein Gesetz, das auch keine Wirkung entfalten wird, weil es nicht durch den Bundesrat gehen wird. Das heißt, was sie diese Woche gemacht haben, ist eine große Show, für die sie einen sehr hohen Preis zahlen. Weil sie für diese große Show, die ne, an der Tatsache, wie hier im Land mit Migration umgegangen wird, nichts verändern wird, einen hohen Preis zahlen. Dass sie nämlich gemeinsam mit der AfD die Hand gehoben haben. Und ich will nur mal sagen, wir haben gerade erst 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Das Land, in dem wir leben, das ist jung. Und das Problem ist, wir alle hier in der Runde, wir sind noch jünger. Die Mehrheit in Deutschland ist noch jünger. Und wir nehmen natürlich selbstverständlich, dass wir in diesem Land leben, dass wir frei wählen, frei denken können, frei uns entwickeln können. Das nehmen wir für selbstverständlich, aber das ist es nicht. Und das Grundgesetz ist natürlich entstanden im Hinblick auf Weimar. Ja? Das ist auch sicherer als die Weimarer Reichsverfassung. Deswegen nach dem Koalitionsbruch hatten wir immer noch einen Kanzler und immer noch ein Parlament. Das Grundgesetz ist besser als die Weimarer Reichsverfassung. Aber auch unser Grundgesetz kann man zerstören. Und Verfassungsfeinde, die kommen ja nicht an die Macht und sagen, hallo hier, wir sind die Verfassungsfeinde. Das geschieht ganz langsam, Stück für Stück. Und was sie da gestern getan haben, ist die AfD zu normalisieren. Und das ist, ich will das gar nicht Tabubruch, Brandmauer, wir brauchen da gar kein Wording für. Das ist nicht anständig.
Es gab in den letzten Jahren immer wieder ganz schreckliche Attentate. 2016, Berliner Breitscheidplatz, der Mann, der mit dem LKW in den Weihnachtsmarkt rast. 2017 ein Typ, der in Hamburg mit einem Supermarkt, in einem Supermarkt mit einem Messer um sich sticht. 2018 Chemnitz, 2020 Dresden, 22 in Duisburg, 24 in Mannheim und jetzt kürzlich in Magdeburg und Aschaffenburg. Worüber in dieser Debatte aber niemand spricht, sind Attentate von Deutschen gegen Ausländer oder fremdenfeindliche Taten von Deutschen gegen anders aussehende und anders denkende Menschen. 2018, da kam es in Chemnitz zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Bei einer Messerstecherei wurde ein Mann getötet, zwei weitere wurden schwer verletzt und dann verbreitete sich relativ schnell die Nachricht, dass die Täter Flüchtlinge seien. Was passierte? Rechte Gruppen mobilisierten nach Chemnitz, tagelang marodierten Neonazis in der Stadt und die Ausschreitungen dort waren bundesweit in den Nachrichten zu sehen. Und im Deutschen Bundestag wurde damals über diesen Vorfall debattiert. Da waren dann auch ganz schnell die Forderungen nach verschärften Gesetzen zu hören. Alexander Gauland von der AfD, der hielt damals eine Rede im Bundestag und griff Bundeskanzlerin Merkel scharf an. Und natürlich wurden die rechtsextremen Randalierer, an deren Seite die AfD bei einer Demo durch Chemnitz marschierte, relativiert. Martin Schulz von der SPD reagierte auf die Rede von Gauland mit einer Zwischenbemerkung. Und man erkennt ganz deutlich die Parallelen zu heute. Minderheiten werden für etwas verantwortlich gemacht und schreckliche Straftaten werden instrumentalisiert.
Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Das haben wir heute erneut. Das haben wir heute erneut vorgeführt bekommen. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt, Herr Präsident.
Die Bemerkung von Martin Schulz stammt aus dem Jahr 2018 und hatte sicherlich auch etwas mit den Vorfällen zu tun, die bereits Anfang der 90er Jahre die Asyldebatte anheizten. Sowohl die Politik als auch die Medien haben damals in einer populistischen Kampagne den Hass gegen Ausländer angeheizt und damit den Boden für diese Gewalttaten bereitet, über die wir jetzt gleich sprechen. Genau das, was die CDU-Kumpanen von Friedrich Merz heute erzählen, das gab es schon damals. Das klang damals in den 90ern bei Rudolf Seiters so.
Aus Sicht der Regierung sind wohl die Opfer schuld.
Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben von Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und nicht, weil sie politisch verfolgt sind.
Ja, Seiters, CDU-Innenminister in Deutschland von 1991 bis 1993. Haben wir also heute alten Wein in neuen Schläuchen? Die CDU wandte sich damals gegen den sogenannten Asylmissbrauch und forderte Verschärfung und Beschränkungen von Asylrecht und Co. Ja, und Seiters sagte bei dieser Pressekonferenz auch noch, dass er hoffe, dass die letzten Beschlüsse der SPD, sich an der Grundgesetzänderung zu beteiligen, endlich den Weg freimachen würden für diese Änderung. Naja, und mit der Änderung des Grundgesetzes und des Asylverfahrensgesetzes vom 6. Dezember 1992 konnte sich seine Position weitestgehend durchsetzen. Aber was hat sich geändert? Allein in Mecklenburg-Vorpommern kam es in kürzester Zeit zu zig rassistisch motivierten Straftaten Anfang der 90er. September 1991 in Neubrandenburg. Ausländer werden nach dem Parteitag und einer Kundgebung der Republikaner verprügelt. Skinheads ziehen mit Hakenkreuzfahnen durch die Stadt. 51 von denen werden dann vorläufig festgenommen. Oktober 1991. In Rostock greifen 30 Jugendliche ein Wohnheim für rumänische Monteure an. In Greifswald wird ein Brandanschlag auf eine von Vietnamesen bewohnte Unterkunft der Siemens AG verübt. November 1991. Zahlreiche Brandanschläge auf Asylunterkünfte in Greifswald. Und dann im März 1992, ein 18-jähriger Rumäne wird bei einem Angriff von 25 Jugendlichen auf ein Asylbewerberheim hinterhältig ermordet.
Bald eskaliert es wieder, wie hier in Saal bei Ribnitz-Damgarten.
Der Hausmeister zeigt das Zimmer der vorübergehend geräumten Unterkunft, in dem ein 18-jähriger Rumäne von gleichaltrigen Deutschen totgeschlagen wurde. Ohne Gegenwehr. Ein zweiter Rumäne wurde schwer verletzt. Dragomir Cristinel war sofort tot. Die Knüppel trafen ihn, als er wehrlos auf dem Bauch lag. Todesursache: Rotationstrauma.
Und eines der bekanntesten Beispiele aus den 90ern: ein Anschlag gegen die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für vietnamesische ehemalige Vertragsarbeiter im sogenannten Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Menschen, mit denen man zu DDR-Zeiten Tür an Tür gelebt hat und die die Wirtschaft der DDR aufrechterhalten haben, ja, die waren 92 diesen massivsten rassistischen und fremdenfeindlich motivierten Angriffen ausgesetzt, die es in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab. Rechtsextreme werfen Molotow-Cocktails in ein Wohnheim, in dem sich Menschen befinden, und setzen das in Brand.
Im Moment brennen 4 Wohnungen in diesem heute Nachmittag geräumten Asylbewerberheim. Die Polizei, die gegen 20 Uhr mit Gewalt und Wasserwerfern und Schlagstöcken und Tränengas gegen die Randalierer vorging, hat sich inzwischen völlig zurückgezogen. Wir sehen nur auf einer etwa 300 Meter entfernten Eisenbahnbrücke weiße Helme von Bereitschaftspolizisten, die aber dort nur stehen und abwarten, zusehen, wie aus den Krawallmachern und Randalierern Brandstifter geworden sind.
Von einer Weile jetzt ebenfalls Brandlegung, helles Flammen. Da sind auch Bewohner drin, wenn die Polizei nicht bald eingreift, dann haben wir.
Man muss sagen, dass die Leute, die hier tätig sind, zwar von Skins, die Sieg Heil brüllen, angefeuert werden, dass es sie aber zum großen Teil um 13-, 14-, 15-, 16-jährige Jugendliche handelt, die Söhne und Töchter der braven Bürger von Lichtenhagen.
In buchstäblich letzter Minute können die Vietnamesen und mehrere ZDF-Journalisten, die im Wohnblock eingeschlossen waren, befreit werden.
Söhne und Töchter von braven Bürgerinnen und Bürgern werfen Brandsätze in ein bewohntes Haus. Angefeuert von Rechtsradikalen, die Sieg Heil und Deutschland den Deutschen rufen, und umrahmt von bis zu 3000 applaudierenden Anwohnerinnen und Anwohnern. Und die alle nehmen billigend in Kauf, dass Menschen verbrennen könnten. Menschen? Naja, nach Ansicht des randalierenden Mobs keine Menschen.
Für uns im Block sind das auf Deutsch gesagt Dreckschweine. Die scheißen und pissen um unseren Block. Die liegen in jeder Ecke.
Leute, aber es sind doch Menschen, die hier sind.
Menschen? Aber keine Menschen mehr. Raufen und Scheiß!
Wie sie sich auch immer verhalten, aber Menschen bleiben.
Das sind keine Menschen!
Oh.
Die Polizei, die hat lange tatenlos zugesehen. Warum? Die war damals extrem schlecht ausgestattet, unterbezahlt, überarbeitet und durch die Wende herrschte sowieso das blanke Chaos.
Die Polizei hatte gravierende Probleme. Sie kämpfte nach dem Mauerfall mit veralteter Technik, schlechter Schutzausrüstung und unsicheren Arbeitsverträgen.
Unter dem Motto eine Denkpause für den Minister versammelte man sich für 2 Stunden zu einer Protestaktion vor dem Innenministerium. Dem obersten Dienstherrn wird allerhand zur Last gelegt.
Es ist keine rechtliche Absicherung hier. Wenn einem Dienst was passiert, wissen wir gar nicht, was denn los ist. Wir haben ja nicht mal einen Arbeitsvertrag, wenn man es so nimmt.
Das ist klar, dass wir lieber mal weggucken, bevor wir irgendwas gegen irgendwelche Leute unternehmen, bevor man irgendwas falsch macht und man nachher eventuell entlassen wird.
Wenn ich mir das alles so anschaue, frage ich mich ganz ernsthaft, hat Friedrich Merz diese Bilder und Taten verdrängt? Ich habe wirklich Bedenken, dass er uns mit seinem aktuellen Verhalten wieder in solche Zustände führt. Warum lernt die Politik nicht aus ihren Fehlern? Auch 1992 wurden das Grundgesetz und das Verfahren für Asylanträge geändert. Was hat es gebracht? Ein sehr schlauer Mensch in meinem Umfeld sagte eins: Stört dich das Gesetz, weil es zu lasch ist? Oder stört dich, dass das bestehende Gesetz nicht durchgesetzt wird? Wo war damals, wo ist heute die leidenschaftliche öffentliche Debatte über eine bessere Ausstattung von Polizei und Behörden zur Durchsetzung von Gesetzen? Wo war damals und wo ist heute die leidenschaftliche öffentliche Debatte über eine bessere Ausstattung von Schulen und die Ausbildung von Lehrkräften, um schon früh in die politische Bildung zu investieren und diese zu verbessern? Ach, verdammt, damit gewinnt man keine Wahlen. Wen kümmert schon Prävention, wenn man auf Minderheiten eindreschen kann? Was hilft es, die Gesetze zu verschärfen, wenn sie dann wieder nicht durchgesetzt werden? Nicht durchgesetzt, weil die Mittel und das Personal dafür fehlen. Und im aktuellen Fall vermutlich auch gar nicht durchsetzbar, weil das gegen unsere Gesetze und europäische Gesetze verstößt. Da muss sich doch was ändern. Apropos Veränderung. Menschen sind Veränderungen gegenüber ja oft nicht so derbe positiv eingestellt. Veränderungen, die bringen ja so eine gewisse Angst mit sich. So im privaten Umfeld vielleicht die Angst, dass man mit seiner Ruhe oder in seinem eingespielten Ablauf irgendwie gestört wird, weil neue Nachbarn in die Wohnung über einem einziehen. Oder im Berufsleben die Angst, dass man was Neues lernen muss, um mithalten zu können, um mit der Zeit zu gehen. Und dabei eben die Angst, das nicht zu verstehen und zu scheitern oder von den Kolleginnen und Kollegen komisch angeschaut zu werden. Oder gar wegrationalisiert zu werden, weil die eigene Arbeit automatisiert wird. Ja, dieses Wohnungsthema, das habe ich Ende der 80er Jahre selbst erfahren. Meine Eltern, die ließen sich damals scheiden und ich zog mit meiner Mutter vom Dorf in die Stadt. Sie hatte eine Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses gefunden und die Nachbarn, ja, das waren alles Rentner. Die Kinder längst aus dem Haus, total ruhige Wohngemeinschaft und es gab so Gemeinschaftsarbeiten, da musste jeder mal ran. Damit man auch wusste, was man wann machen sollte, gab es so kleine Kärtchen, die von Haustür zu Haustür gereicht wurden. Das war super praktisch, irgendwie auch spießig. Aber so konnte man halt eben nicht vergessen, dass man mit dem Flur dran war oder die Mülltonne rausstellen musste oder wenn man die Wäscheleine im Hof nutzen durfte. Ja, aber wehe, die Leine wurde außerhalb von diesen erlaubten Zeiten okkupiert, dann gab's Ärger. Das war halt alles gut organisiert. Ja, und dann kommt da plötzlich die alleinerziehende Mutter mit dem 10-jährigen Kind in die Hausgemeinschaft. Die Sorge war groß, dass das Balk, also ich, die ganze Zeit Lärm macht. Und die Nachbarn direkt unter uns, die machten direkt eine Ansage, dass mein Kinderzimmer nicht über deren Schlafzimmer eingerichtet werden dürfte. Die Nachbarin neben uns hat noch, während wir die Möbel in die Wohnung schleppten, eine handschriftliche Abschrift der Hausordnung an unsere Tür gehängt mit der Bemerkung: Und das ist das Gesetz hier im Haus. Daran haben Sie sich mit Ihrem Kind zu halten, dass das klar ist. Ja, meine Mutter, die entgegnete ihr ganz freundlich mit einem Lächeln im Gesicht: Mein Name ist Rone und das ist mein Sohn Markus. Ich freue mich auch sehr, Sie kennenzulernen. Auf gute Nachbarschaft. Ja, und wie ging das in der neuen Wohnung mit Mama weiter? Eines Tages traf sie die Nachbarin, die unter uns wohnte, im Hausflur und die fragte: Sagen Sie mal, ist Ihr Kind eigentlich nur bei dem Vater und selten bei Ihnen? Man hört es gar nicht. Ja, und weil Mama sich dann auch noch ganz liebevoll und freiwillig um die Blumenbeete rings ums Haus kümmerte, war sie bald der Liebling der ganzen Rentnergänge. So kann es auch gehen. Das war Ende der 80er. Und diese ganzen Probleme in der Nachbarschaft, das war natürlich nicht neu. Das gab es auch schon Ewigkeiten. Sowas Ähnliches hat Udo Jürgens bereits 1974 thematisiert. Das Lied »Ein ehrenwertes Haus«. Da geht's um die Hausgemeinschaft und um das unverheiratete Paar. Die hat sich gegen dieses Paar verschrieben. Ja, und ähnlich wie in meinem Fall, da berichtet Udo Jürgens in seinem Lied davon, dass da so ein Zettel unter der Haustür durchgeschoben wurde. Ja, wer kennt das nicht, ne? Zettelkrieg im Hausflur statt einfach mal sachlich von Angesicht zu Angesicht reden.
In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus.
Ja, der Protagonist hier in diesem Lied, der reagiert anders als meine Mutter. Der ist entrüstet und listet erstmal auf, was für eine Heuchelei das sei, die da in diesem ehrenwerten Haus so vor sich geht. Die Frau, die immer lügt, der Mann, der seine Tochter schlägt, die Mitbewohnerin, die alle ausspioniert. Sogar Rassismusvorwürfe gegen eine Nachbarin kommen in dem Lied aus dem Jahr 74 vor. Und der Vorwurf des Fremdgehens oder Ehebruchs. Ja, so deutlich ist der deutsche Schlager selten. Meist steht ja der kommerzielle Aspekt im Vordergrund. Ne? Schlager sollen unterhalten und nicht abschrecken. Damit lässt sich kein Geld verdienen.
Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Auch die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht sie den Schlafrock aus. Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus.
Rassismusvorwürfe in der Hausgemeinschaft 1974. Im Lied bespricht der Protagonist das mit seiner Partnerin. Heute werden knallhart rassistische Kommentare von den meisten Menschen anonym im Internet verbreitet. Zu Recherchezwecken habe ich mich bei Instagram mal in diese ganzen Kanäle der Parteien hier in Deutschland rein abonniert. Und beim Durchscrollen lese ich dann immer wieder dasselbe Muster. Es wird durch die Accountinhaber die Botschaft geteilt und die Kommentare, die gehen dann weitestgehend in zwei Lager. Zustimmung? Endlich spricht das mal jemand aus. Oder gut, dass das geändert werden soll. Oder Ablehnung? Lügenpresse? Oder linksgrün versiffter Shit? Wahlweise auch rechtsbraun versiffter Shit. Ja, in der Regel fehlt dabei die ernsthafte Debatte. Die sachliche Auseinandersetzung. Die Fakten. Stattdessen geht man sich gegenseitig verbal an die Gurgel und verbreitet teilweise wirklich schwer auszuhaltenden Nonsens. Beispiel gefällig. Hier, Frau Weidel sitzt bei Maischberger in der Talkshow. Ob einem jetzt gefällt, was die da sagt oder nicht, das ist mal völlig außen vor. Die Partei, also die AfD, die veröffentlicht also einen Ausschnitt der Sendung bei Instagram und die Kommentarspalte glüht. Mal geht es eher harmlos zu. Kommentar. Junge, labert die Weidel wieder Blödsinn. Antwort: Ach, du linksgrüner Systemling, geh und lass dir deinen siebten Booster geben. Aha. Vor einiger Zeit hätte ich das noch amüsant gefunden. Ja, heute langweilt mich das, genau wie dieses Märchen vom linksgrünen versifften Blabla. Es ist genauso ausgelutscht wie der Kinderbuchautor. Nächster Kommentar von einer Frau. Wie sehr ich diese Frau liebe, lässt sich in Worten nicht beschreiben. Antwort: Sie ist lesbisch, geh doch mal vorbei. Chapeau, ich fand den lustig, wenn auch unnötig und völlig inhaltsleer in Bezug zum Ursprungspost. Und dann sind wir aber auch schnell wieder bei der Instrumentalisierung von Gewaltverbrechen. Kommentar: Kinder wollen nicht von Ausländern umgebracht werden. Punkt. Deshalb AfD. Hast du sie noch alle? Das ist wirklich ekelhaft. Dieses Instrumentalisieren von abscheulichen Verbrechen, das ist unterstes Niveau von allen Niveaus, die es gibt und von denen, die noch kommen. Niemand möchte von egal wem umgebracht werden. Das gilt für alle Straftaten. Egal wer sie begeht, sie gehören geahndet mit allen Mitteln, die unsere Gesetze hergeben. Und wenn ich dann noch einen weiteren Kommentar lese, der lautet wie: will dein Bruder Habeck und hofft, dass das deiner Familie nicht passiert, dann kann ich eigentlich nur noch ausrasten. In Hamburg hat die AfD gerade die Tat eines jungen Mannes instrumentalisiert. In den Medien hieß es, im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Sonntag ein 18-Jähriger festgenommen worden. Er soll am Sonnabend eine junge Frau vergewaltigt und eine Jugendliche sexuell genötigt und sie anschließend ausgeraubt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Soweit die Meldung. Die AfD macht da bei Instagram Folgendes draus. 18-jähriger Libanese begeht mehrere Sexualstraftaten in wenigen Stunden. Der AfD-Abgeordnete Nockemann, der kommt dann auch direkt mit der Forderung, mehr abschieben für mehr Sicherheit. Das ist so armselig. Es ist doch völlig egal, ob der Typ Libanese, Deutscher, Amerikaner oder was auch immer war. Er hat eine Straftat begangen. Die wird verfolgt, die wird verurteilt. Völlig unabhängig von der Herkunft des Täters. Kennt ihr diese Redewendung, Worte sind Waffen? Das beschreibt die Idee, dass Sprache und Worte erhebliche Macht haben können, also sowohl positiv als auch negativ. Worte haben die Fähigkeit, Emotionen zu beeinflussen, Identitäten zu formen und soziale Beziehungen zu steuern. In Konfliktsituationen können Worte sowohl Angriff als auch Verteidigungsmechanismus sein. Heutzutage wird diese Redewendung oft in politischen, sozialen und persönlichen Kontext verwendet, um darauf hinzuweisen, dass Worte zum Ausdruck von Macht, Einfluss und Manipulation genutzt werden können. Politiker nutzen gezielte Rhetorik, um zu mobilisieren, zu überzeugen und auch zu spalten. Eine geschickte Wortwahl kann dazu beitragen, das öffentliche Meinungsbild zu formen. Und in der heutigen digitalen Welt ist das Phänomen der Hassrede kontrovers und wird oft mit der Idee in Verbindung gebracht, dass Worte schädlich sein können. Worte sind Waffen, erinnert daran, dass verletzende Sprache ernsthafte soziale Konsequenzen haben können. Und Worte sind Waffen, erinnert daran, dass wir uns der Wirkung unserer Worte bewusst sein sollten. Sowohl wenn wir sprechen, als auch wenn wir zuhören. Und im zunehmend polarisierten und digitalen Diskurs ist diese Botschaft besonders relevant. Ich hatte das vorhin ja schon mal gesagt. Achtet auf die Sprache. Dieser Satz wurde von Angela Merkel, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, während einer Podiumsdiskussion im Jahr 2020 gesagt. Er war Teil ihrer Äußerungen zur Bedeutung von Sprache in Bezug auf den politischen Diskurs und die öffentliche Kommunikation. Merkel betonte die Verantwortung von Politikern, Medien und auch der Gesellschaft, insgesamt achtsam mit der Sprache umzugehen.
Achtet auf die Sprache, denn die Sprache ist sozusagen die Vorform des Handelns. Und wenn die Sprache einmal auf die schiefe Bahn gekommen ist, kommt auch sehr schnell das Handeln auf die schiefe Bahn und dann ist auch Gewalt nicht mehr fern. Und der sorgsame Umgang mit der Sprache ist jetzt, sagen wir, durch die Digitalisierung der sozialen Medien nicht gerade einfacher geworden. Und trotzdem sollte man genau deshalb auch mit den Worten sehr achtsam umgehen.
Merkel wollte mit ihrem Appell darauf hinweisen, dass Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel ist, sondern eben auch die Art und Weise beeinflusst, wie Menschen denken und miteinander umgehen. Guckt euch an, was in Rostock-Lichtenhagen passierte, nachdem die Politik den populistischen Nonsens verbreitete und die Stimmung im Land unnötig angeheizt war. Ja, Merkel führte aus, dass die Sprache prägen kann, wie Gesellschaften miteinander umgehen und wie Informationen wahrgenommen werden. Das Bewusstsein für die Wortwahl und den Einsatz differenzierter, respektvoller Sprache, das kann dazu beitragen, Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Populisten spielen ja oft mit dem Thema Meinungsfreiheit. Wenn man sie wähle, dann dürfe man endlich wieder frei seine Meinung äußern. Auch so ein Beispiel aus dem Kommentar bei Instagram. Es ist wirklich traurig, dass man nicht mehr sagen darf, was man will. Und sowas auf einem Portal wie X, also Twitter. Da, wo die Faktenchecks abgeschafft wurden und deren Algorithmus inzwischen vermeintlich mehr rechte Propaganda aussteuert als je zuvor. Sowas auf einer Plattform zu posten, die einem Typen gehört, der öffentlich den Hitlergruß zeigt, Rechtspopulisten in ganz Europa und der Welt stärkt, das ist schon unglaublich dumm und so ein Widerspruch in sich. Niemand muss in Deutschland irgendwas befürchten, weil die Meinung geäußert wird. Es gibt keine Stasi mehr, die anrückt und Gefängnisstrafen ohne ordentlichen Prozess verhängt. Es gibt keine Zeit mehr von Göring, Himmler und der Gestapo. Das ist vorbei und das muss auch so bleiben. Aber diese Aussage, ich kann meine Meinung nicht frei äußern, das ist ja auch nicht neu. Das kommt ja auch nicht erst, seitdem die AfD erstarkt ist. Das wird auch schon total lange und immer wieder kontrovers diskutiert. Das Argument wird immer wieder herangezogen, wenn andere Meinungen nicht ins eigene Weltbild passen und mit Fakten widerlegt werden. Und im August 2019 gab es dazu einen relativ eindrucksvollen Meinungsaustausch zwischen unserer Bundeskanzlerin AD Angela Merkel und dem AfD-Politiker Thomas Naulin. Der AfD-Mann sagt, dass Frau Merkel uns im Namen der Toleranz in eine Diktatur geführt hätte, die Grundrechte eingeschränkt seien, die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit sei als AfD-Mitglied auch nicht gegeben. Ja, und Frau Merkel erklärt ihm daraufhin, was freie Meinungsäußerung bedeutet und wie eine Debatte funktioniert.
Deutliche Antworten auf kritische Fragen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag in Stralsund einem lokalen AfD-Politiker ihr Demokratieverständnis erklärt.
Thomas Naulin, ich bin Mitglied hier im Kreistag Vorpommern-Rügen und in der Stadtvertretung in Bergen. Vorweg noch ein, zwei Sätze. Die Pressefreiheit ist zurzeit nicht gegeben. Wir haben eine Propagandapresse. Unsere Grundrechte, Meinungsfreiheit ist als AfD-Mitglied ist das auch nicht gegeben.
Also erstmal ist ja die Tatsache, dass Sie hier in Reihe 1 sitzen und mit Ihrer Frage nicht gefährdet sind, einfach Ausdruck, dass Sie das sagen können.
Ja, das ewige Genörgel von Gleichschaltung und wer aus der Reihe tanzt, wird an den Pranger gestellt. Ja, auch diese Nörgler, die gibt's immer und überall. Und auch in der Musik wurde das ja auch schon oft thematisiert, in verschiedenen Zusammenhängen. Pauschal werden ja Rentner gerne als Nörgler dargestellt und insbesondere, wenn sie im Urlaub sind. Ja, und nicht das bekommen, was zu Hause auf den Tisch gestellt wird. Jawohl. Ich lese ja auch total gerne Hotelkritiken und freue mich dann über solche Bemerkungen wie: Beim Frühstück war wenig Abwechslung. Jeden Morgen gab's dasselbe. Ja, das würde ich auch eklig finden. Dasselbe und das Gleiche ist halt immer noch ein Unterschied. Ja, und Musik, da wird das auch thematisiert. Hm? Das gibt so ein Beispiel von Pigor und Eichhorn. Die liefern das Nörgler-Beispiel in einem Rundumschlag, der alles abdeckt, was wir gerade besprochen haben. Der Song heißt Maulende Rentner, ist aus dem Jahr 2007. Und da geht es unter anderem um laute Kinder, okkupierte Liegestühle statt Wäscheleine und alte Brötchen.
Wir haben sie schon mal gesagt. Ihre Kinder sind zu laut und sie haben gesehen, dass der Mongole seinen Hund haut. Und die Engländer haben die Liegestühle wieder okkupiert. Aber haben wir heute Morgen alle mit unseren Handtüchern reserviert. Der gute alte deutsche Klang.
Hört euch mal die Playlist an, die ich zu dieser Folge zusammengestellt habe. Die ist sensationell. Naja, und mir persönlich gefällt die Version von Tim Fischer besser als das Original von Pigor und Eichhorn, aber das ist ein anderes Thema. Naja, und die Nörgler, die gibt's ja nicht nur in der Nachbarwohnung oder im Hotel am Frühstücksbuffet. Die gibt's doch überall. Auch im Job. Die Kollegin, die immer alles besser weiß, oder der Kollege, der nichts verändern will und nach dem Motto, das haben wir doch schon immer so gemacht, verfährt. Ich habe in dem Zusammenhang auch mal was erlebt, was hängen geblieben ist. Ja, da ging es um ein Softwareprojekt in Millionenhöhe. Ein Dienstleister sollte für meinen Arbeitgeber eine neue Software bauen und das verzögerte sich immer und immer wieder. Die kamen einfach nicht zu Potte. Ja, und wir Mitarbeitenden, wir haben schon lange in Richtung des Managements genörgelt und Bedenken geäußert, dass das nichts wird. Nach langer Zeit wurde dann vom Management entschieden, dass man die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister kündigt und die Software selber bauen will. Bei der Verkündung dieser Entscheidung, da gab es dann T-Shirts für die Mitarbeitenden und da stand drauf, ich hab's ja gleich gesagt. Und das Management, das trug T-Shirts mit der Aufschrift, ich bin schuld. Ja, wenigstens haben sie es mit Humor genommen, dass sie mehrere Millionen in den Sand gesetzt haben. So kann es auch gehen. Was ist mein Fazit aus all dem? Die aktuellen politischen Entwicklungen, die besorgen mich wirklich. Die besorgen mich darin, dass sich Geschichte wiederholt. Im Kleinen und im Großen. Ja, und dagegen müssen wir alle gemeinsam etwas tun. Es liegt an jedem Einzelnen, sich für einen respektvollen und konstruktiven Umgang miteinander einzusetzen. Hass ist ein ernsthaftes Problem, das die Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt. Hass gefährdet nicht nur die psychische Gesundheit von Menschen, er trägt auch zur Spaltung der Gesellschaft bei. Also helft Menschen, wenn ihr mitbekommt, dass sie Hasskommentaren ausgesetzt sind. Und achtet im Job ein bisschen auf eure Sprache und schreitet ein, wenn ihr Mobbing beobachtet. Und was noch? Geht mit ein bisschen mehr Lockerheit und Humor durch die Welt. Nehmt nicht alles so ernst. Und da, wo es wirklich ernst ist, da hört euch doch die Argumente von allen Seiten an. Redet miteinander. Tauscht eure Meinungen aus. Haltet Meinungen aus, die von eurer abweichen. Redet konstruktiv miteinander, auf Augenhöhe. Ignoriert nicht die Fakten. Und seid nett zueinander. Nur weil ich jemanden nicht mag, muss ich ihn ja nicht gleich Arschloch nennen. Spoiler, das Wort Arschloch wird in der nächsten Folge seinen Platz bekommen.
Rone redet, der Reality-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Lass mich gerne wissen, ob dir die Folge gefallen hat und welche Gedanken du zu diesem Thema hast. Nutze dazu einfach die Kommentarfunktion auf roneredet.substack.com. Da kannst du auch gleich deine Mailadresse hinterlassen, damit du nichts mehr verpasst. Jeden Mittwoch gibt's eine frische Folge. Weitere Infos findest du natürlich auch in den Shownotes und bei Instagram oder YouTube @roneredet. Tschüss!